What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute vom letzten Tag bei den Cannes Filmfestspielen 2026. Hier ist Patrick und neben mir ist Lida.
Hi.
Und Jakob.
Hallo.
Letzter Tag, Leute. Zeit für unsere kleinen Fazits und vielleicht noch irgendwelche Hinweise auf Filme, die man vielleicht für die Zukunft, für die Zuhörenden empfehlen kann. Ja, vielleicht skippen wir mal so unsere Gemütszustände und lass uns vielleicht eher über das Festival an sich sprechen. Wir sind ja eher mit niedrigen Gefühlsregungen hier eingefahren ins Festival.
Eingestiegen,
ja. Es hat lange auf sich warten lassen, bis sich bei mir gewisse Regungen geweckt haben. Aber dann ist das zu dumm? Sorry, ich manchmal im Redefluss. Aber dann hat mich das Festival schon auch noch auf seine Seite gewonnen. Wie ist es bei euch jetzt?
So am letzten Tag? Man kennt das ja, dass irgendwie, wie gesagt, da haben wir beim letzten Mal schon drüber geredet, dass die zweite Hälfte oft besser wird. Man hat das Gefühl so, es gibt für den letzten Tag, weil dieses Jahr und auch letztes Jahr war es so, dass der letzte Tag immer mein absolutes Highlight des Wettbewerbs bereithält. Und das war letztes Jahr The Mastermind. Und man hat das Gefühl, man nimmt immer so ein etwas anspruchsvolleren Film, den man auf den letzten Tag packt, weil da die ganzen Mainstream-KritikerInnen schon nach Hause gefahren sind. Und deswegen überrascht das dann meistens. Und der letzte Tag, also jetzt ist so ein bisschen, also das Festival liegt jetzt wirklich in seinen letzten Zügen. Und man hat das Gefühl, der letzte Tag steht immer so unter dieser Schwere, so man hat jetzt dieses lange Festival hinter sich und morgen alle antizipieren schon den Heimflug irgendwie und gleichzeitig gibt es dann ja noch die Preisverleihung heute Abend, also das Festival ist immer nach so einer, der letzte Tag ist immer wie so ein Katertag, nach so einer großen langen Fete irgendwie, kommen wir jetzt langsam wieder in die Realität zurück.
Und bei dir, Lida?
Ja, also das Festival fing so mittelmäßig an, ging mittelmäßig weiter und hörte mittelmäßig auf. Also dieses bei mir so eine einzige glatte Linie, wie so ein Herz, das nicht schlägt. Es stimmt aber wirklich, dass in den letzten Jahren oft der beste Film am Schluss kam, aber diesmal war der letzte Film sowohl des Programms als auch der letzte, den ich gesehen habe, da ich tatsächlich alles in der Reihenfolge geguckt habe, wie hier die PVs liefen. Doch eher ein Tiefpunkt, nämlich so The Birthday Party von Liam Majus.
Ja, ganz kurz, das ist auch so ein, am letzten Tag ist immer der von mir besagte anspruchsvolle Film und es kommt meistens noch ein Film, der grottenschlecht ist und wo sie eigentlich bereuen, dass sie ihn mitgenommen haben, einfach damit, weil da auch schon alle weg sind und dass der nicht so gesehen wird quasi.
Also das war definitiv ein Festival, bei dem für mich die interessanteren und besseren Filme, auch die unterhaltsameren, die vielleicht nicht große Kunstwerke waren, aber einfach zumindest Spaß gemacht haben, nicht im Wettbewerb waren, sondern in Nebensektionen und bei dem viele Filme, auf die ich sehr gewartet habe, mich eher kalt gelassen oder underwhelmed haben, während andere, die ich manchmal sogar nur geguckt habe, wie einen bestimmten Film, weil ich ein Interview hatte, mich doch positiv überrascht haben oder ein, zwei Filme, die ich einfach nur in so eine Kinolücke sozusagen geschoben habe, wo ich gerade so genug Zeit hatte, noch einen Film, den ich gar nicht auf dem Plan hatte, zu gucken, die mich dann doch sehr beeindruckt haben und über die ich sogar noch so ein bisschen nachdenke. Also das war, ja.
Ja, und lass uns doch dann mal durch diese kleineren Filme auch durchgehen, bevor wir uns dem Valeska Griesebach annähern. Das geträumte Abenteuer, auf den ich mich am meisten hier gefreut hatte. Also der quasi deutsche Wettbewerbsfilm, der aber gleichzeitig in bulgarischer Sprache hier vorliegt. Lasst uns also ein bisschen so durchs Festival schauen, was wir bisher noch nicht besprochen haben, was vielleicht in Nebensektionen lief, was wir aber wärmstens empfehlen können. Und vielleicht mache ich mal ganz egoistisch hier den Anfang und möchte Club Kid nahelegen von Jordan Firstman, weil Lida, du hast gerade gesagt, Filme, die unterhalten haben und wenige Filme haben so offensiv unterhalten wie dieser Film, würde ich sagen. Das ist ein kommerzieller Film, der wurde jetzt auch schon verkauft, ich glaube für 15 Millionen Dollar oder so, also ordentliche Stange Geld, würde ich sagen. Und oft beschrieben hier so, also manche Leute haben irgendwie gesagt, eine queere Big Daddy-Geschichte, andernorts habe ich auch gehört, eine Kramer versus Kramer-Story à la Sean Baker und irgendwo dazwischen kann man den wahrscheinlich verorten. Ist ein Debüt, also vielleicht geht er heute sogar noch mit einem Preis nach Hause, wäre zumindest nicht unvorstellbar. Und ja, der Film spielt ungefähr in der Gegenwart. beginnt, glaube ich, so Mitte der 2010er Jahre. Und es gibt so einen jungen Mann, der die ganze Zeit einfach nur am Klappen ist, der Freundeskreis von queeren Leuten hat, ein paar Transmenschen, ein paar Schwule vor allem im Freundeskreis. Und dann gibt es eben diese Prämisse, dass ihm ein Baby vor die Tür gelegt wird. Also nicht wortwörtlich, aber mehr oder weniger, weil er in einer Nacht eben ein bisschen mal sexuell experimentiert hat. Und das hat sich gleich gegen ihn verschworen, so fasst er das zumindest zuerst auf. Aber er bekommt dann mehr und mehr Freude an diesem Jungen, der ist ungefähr so 10 Jahre oder so, mit dem er dann sogar teilweise durch die Clubs geht, was nicht legal ist und was der Film auch so ein bisschen thematisiert und was ihm vielleicht auch später noch das Genick brechen wird. Aber ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen. Ist ein Film, bei dem ich wahrscheinlich am meisten gelacht habe hier im Festfilm. Macht von Anfang bis Ende Spaß. Man könnte jetzt sagen, der Realismus, den der Film am Ende beschwört, ist nicht von Anfang an da. Also der Realismus ist ein bisschen aufgesetzt, weil er halt nicht von Anfang an so durchgesetzt wird, aber er soll einen dann eben emotional so abholen am Ende. Aber was soll ich sagen, ist ein Film, der großes Potenzial hat, finde ich, bei einem ganz großen Kinopublikum. Und Jordan Firstman spielt ja auch die Hauptrolle und er hat, glaube ich, schon so ein Following so und Internet und so weiter. Ich war mit ihm überhaupt nicht vertraut, aber er hat seinen ganz eigenen Charme und ich fand den sehr, sehr toll, war eine der spaßigsten Screenings hier.
Und ist, glaube ich, die mit Abstand teuerste Acquisition auf dem Markt.
Schon, ja,
A24 hat den für sehr, sehr viel Geld gekauft.
Mhm. Wie sieht's aus bei dir, Jakob? Eine Empfehlung, eine kleine.
Kann ich 3 Filme auf einmal empfehlen? Oder wollen wir...
Wir können auch so rumgehen, wie du magst. Du kannst ja auch alle auf einmal ballern.
Okay, also ganz kurz, Club Kid habe ich dich gesehen. Der Film lief in der Austin Töregar Sektion, die übrigens von Everytime gewonnen wurde. Über den haben wir ja beim letzten Mal geredet.
Genau.
Also, ich hätte fast gesagt, wir als Deutsche sind Austin Töregar, aber der Film ist ja leider eine österreichische Produktion, leider, die halt einfach nur in Berlin spielt. Nee, genau, über einen anderen Gewinnerfilm, der auch schon ausgezeichnet wurde, den möchte ich sehr gerne empfehlen, nämlich, das ist erstmal ein Erstlingswerk, das ist La Gradiva von Marianne Alten, heißt sie, glaube ich. Kannst du mal kurz den, Marianne Alten heißt sie, glaube ich, das ist eine ganz bekannte Kamerafrau.
Marine Adlan.
Adlan, okay. Das ist eine Coming-of-Age, ein Coming-of-Age-Drama, wo es um eine Schulklasse, eine Abi-Klasse aus Paris geht, die ihre Abifahrt nach Italien macht.
Ich glaube, sie kommen nicht aus Paris. Ich glaube, sie kommen irgendwo anders her, mehr im Süden.
Ist aber auch nicht so wichtig, weil der ganze Film spielt nur in Italien. Und auf jeden Fall, da geht es um so diese sehr hormongesteuerte, sehr diverse Gruppe aus Freunden, auch Feinden, auch Leuten, die sich so mega viel von diesem Trip versprechen, viele denen dem auch komplett gleichgültig gegenüberstehen. Dann gibt es diese Lehrerin, die sehr, sehr enthusiastisch über römische Geschichte und über Vulkane redet, zwar auf eine Art, die wirklich wahnsinnig schön inszeniert ist. Und es ist ein Film, der ein ganz, ganz großes Herz für seine Figuren hat, die aber alle so, der Film ist gewidmet, wie es am Abspann heißt, an alle, die nicht von dieser Welt sind. Im Zentrum steht ein schwuler Jugendlicher namens Tony und sein bester Freund James, deren Freundschaft so ein bisschen auf die Probe gestellt wird. In genauer Hinsicht geht es aber dann sehr um diesen Tony und die Entwicklung, die er mitmacht oder die er durchmacht, weil er mehr oder weniger permanent immer wieder mit seiner eigenen Inkompetenz und seinem Fehlverhalten konfrontiert wird. Und es ist ein Film für alle, die, oder das darüber, wie wir es als gegeben hinnehmen, dass Menschen doch aus ihren Fehlern immer lernen sollen. Und dass das eine sehr didaktische Art ist, Jugendliche zu betrachten, die oft nicht der Realität entspricht. Das war ein Debütfilm, wie gesagt. Der Film wurde hat die Critics Week gewonnen, da, wo er auch lief. Also in der Semaine de la Critique wurde als der beste Film ausgezeichnet. Vielleicht gewinnt er auch heute Abend die Kamera d'Or. Der Film ist 140 Minuten lang und verdient sich das aber komplett. Ist ein wahnsinnig schöner Film. Jetzt habe ich doch ein bisschen lange über den geredet, deswegen gebe ich jetzt doch weiter an Lida für den nächsten Film.
Hattest du die Chance, den zu sehen, Lida?
Nein. Okay. Ich habe viel von dem gehört, aber hatte den nicht auf dem Plan und habe ihn dann auch nicht reingeschoben. Also ich möchte ganz kurz nur ein paar Filme ansprechen, nämlich zum Beispiel diesen sehr netten Animationsfilm Tangles, den ich gesehen habe. Das ist, soweit ich das auch verstanden habe, das Debüt, das Langfilmdebüt von Lea Nelson und basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel. So eine queere Geschichte über eine Tochter, die eben nach Hause zurückkehrt, als ihre Mutter an Demenz erkrankt ist. Es ist noch das Frühstadium, aber alle in der Familie, auch wenn es noch nicht diagnostiziert ist und alle sich noch ein bisschen so vor dem öffentlichen Zugeben dieser Krankheit drücken oder dieses Leidens, wissen, dass die Mutter offenbar geistig sehr, sehr stark abbaut und es entweder Alzheimer oder Demenz oder dergleichen ist und wie die Tochter eben damit umgeht, dass ihre Mutter, die sie als stark und intelligent, kulturell interessiert, politisch aktiv kennt, auf einmal daran scheitert, die Gartentür zu öffnen und ganz viele Dinge nicht mehr rekapitulieren kann. Also es war jetzt kein Meisterwerk, es ist jetzt nicht es ist weder visuell noch narrativ der große Durchbruch, aber definitiv ein Werk, das neugierig macht auf mehr von dieser Regisseurin und eben auch einer der Animationsfilme, die ich hier so ein bisschen immer versucht habe reinzuschieben. Da gab es auch einige eher nicht so bemerkenswerte, aber ich nenne mal die wesentlich waren. Nämlich da war doch noch der andere, mit dem ich schon über die mit euch beiden, mit Jakob und Patrick geredet hat, nämlich Jim Queen and the Quest for Chloroqueer oder die Kurzform des Titels Jim Queen. Auch so, hier steht Adult Animated Comedy und ja, dieser Film ist wirklich so, dass es sehr viele Witze über Sex gibt, für meinen Geschmack schon fast zu viele Witze, dass es ein bisschen eintönig einfach wird. Und dieser grell bunten Animationsfilm handelt von einer gefährlichen Seuche namens Heterosis, die in der Gay-Community da in Frankreich, in Paris um sich greift und der super gay und super populäre Jim Parfait, das ist so Jim Perfect, ja, der Hauptcharakter, versucht dann verzweifelt nach einem Heilmittel gegen Heterosis. Das ist eben das sogenannte Chloroqueer und diese ganzen Gags sind manchmal etwas repetitiv, aber ich habe selten eben mich so amüsiert wie über all die Gags, über die schlimmen Folgen von, wenn man plötzlich heterosexuell wird. Also der Film ist definitiv charmant, hat auch so seine Kanten und macht auch neugierig, ein bisschen mehr zu sehen von diesem Regie-Duo, das den gemacht hat, nämlich Nicolas Atane und Marco Nguyen. Und dann, ja, das war's hier mit der Animation. Ein Film, den ich nicht empfehlen kann, aber den ich jetzt nämlich einfach ein paar Worte sagen möchte, weil ich mich so darauf gefreut habe. Und es war Victorian Psycho. Und ich dachte, boah, Victorian Psycho, jetzt endlich mal ein schöner Psycho-Horrorfilm so im Gothic-Stil. Und dann war es einfach nur so eine platte Komödie, die eigentlich nur einen Witz hatte, nämlich, dass die Hauptfigur verrückt ist. Also das hat mich auf jeder Ebene enttäuscht. Wenn ihr das Buch mochtet, vielleicht gefällt euch auch der Film. Und ich habe ihn ganz kurz schon mal am Anfang erwähnt, diesen anderen Film, den ich jetzt noch nennen werde, von Manuela Martelli, The Meltdown. Und bis jetzt habe ich den immer irgendwie noch im Kopf. Und ich denke wirklich, dass das hier, wenn das Jahr irgendwie vorbei ist, einer der Filme ist aus meinem ganzen Festivaljahr, der mir irgendwie noch im Kopf bleiben will. Und ich denke, der ist wirklich vielleicht der unterschätzteste Dark Horse-Film in meiner Meinung, zumindest dieses Festivals. Also über die, ja, über die politische Tau-Ära im Chile nach der Diktatur und diese Spuren, die das emotional hinterlässt.
Ja, und über das Verschwinden einer Tochter, glaube ich, oder?
Genau. Dieses Verschwinden ist eben der Anlass zu einer Suche, die sowohl von einer Freundin der Tochter als auch von der Mutter angestrengt wird. Und in einem Land, in dem unglaublich viele Menschen verschleppt wurden und verschwunden sind, ist das irgendwie kein besonderes Drama für ihre Umwelt. Und damit versuchen die eben klarzukommen.
Ja, ich möchte noch, weil du die Animationsfilme angesprochen hast, die da natürlich auf Quentin Dupieux' Le Vertige zu sprechen kommen. Also, ja, steckt da jetzt unfassbar viel Subtext oder so dahinter? Hat er mehrere Ebenen? Keine Ahnung, aber der Film hat mega Spaß gemacht. Der Film ist nicht mal 70 Minuten lang. Er hat diese ja, Sims 1, vielleicht Sims 2 Optik irgendwie. Ihr kennt vielleicht auch noch so PlayStation 1 oder so, wo diese Grafiken, wo die Gesichter eigentlich mehr oder weniger gemalt sind. Ja, es ist alles statisch, aber die Münder werden dann trotzdem bewegt, um zu sprechen und so weiter, um das zu signalisieren. Und die generelle Prämisse hier ist einfach, dass der Protagonist, dass er davon überzeugt ist, dass die ganze Welt eigentlich nicht wahrhaftig ist, ja, dass sie alle in einer Simulation leben. Und um das zu beweisen, hat er eine Liste angestellt mit all den Glitches, die es in dieser Grafikwelt gibt.
Wie eine Taube, die auch andauernd auf der Stelle fliegt.
Ja, genau. Oder irgendein Objekt, das im Wasser die ganze Zeit ist und sich nicht bewegt. Also es wird einfach von der Strömung nicht mitgenommen. Und er hat dann diese Liste aufgestellt und versucht, einen Freund von sich zu überzeugen.
Es ist ja der erste Tandepier-Animationsfilm, glaube ich. Auch wenn ich glaube, dass er in seinen Musikvideos auch sowas in der Art gemacht hat. Aber nie in diesem Stil, glaube ich. Weil das ist ja wirklich ein bewusst sehr, sehr, ich sag mal in Anführungszeichen, schlechter Stil, der aber natürlich total dazu passt. Es erinnert so ein bisschen an Xavier Renegade Angel. Ist die beste Serie aller Zeiten. Also auch in dieser Videospieloptik. Also ja, es sieht wie Sims aus eigentlich. Ich persönlich hatte bis zum Ende die Befürchtung, das Ganze geht dann am Ende, wird dann doch zu so einem Realfilm, in dem wir dann die echten Menschen sehen. Und dann war ich sehr froh, dass das nicht passiert ist. Also, dass der Film dann doch seinen Stil durchzieht und so, dass das nicht nur so ein infilmisches Gimmick ist, diese Optik.
Ja, und nur noch, um so ein Beispiel dafür zu geben, wie diese Welt funktioniert. Ihr kennt es alle aus solch alten Computerspielen, wenn die Leute nach einem Gegenstand greifen und man sieht, die Figur greift das gerade nicht wirklich, aber sie hat es für die Logik, du spielst trotzdem so in der Hand und es ist dann so nah an der Hand, aber eben nicht wirklich fest von der Hand gegriffen. Und solche Gags gibt es hier die ganze Zeit.
Oder wie die Leute laufen, so andauernd, so statisch und immer im selben Rhythmus.
Also ich war sehr gut unterhalten davon und kann den deshalb nur empfehlen. Ich hoffe, der wird auch irgendwie den Weg ins Kino finden. Zwei Filme habe ich noch auf meiner Liste. Jakob, willst du aber erstmal noch?
Ich mache die zwei auf einmal, weil es sind beides zwei Spätwerke von etablierten Regisseuren. Nämlich einmal Alain Couverts Thank You for Coming ist der Film. Danke, dass ihr gekommen seid. Des inzwischen 95-jährigen Nouvelle Vague-Legende, auch einer der Mitbegründer der Directors Fortnite hier. Jemand, der zum Beispiel Leuten wie Werner Herzog oder auch Martin Scorsese zum Beispiel mit ihren ersten Filmen es in die Kansen geschafft hat, also der sie mitentdeckt hat. Also ein ziemlich großer Titan eigentlich dieses Festivals. Und der hat, als er kein Geld mehr für seine Filme gekriegt hat, ich glaube irgendwann in den 90ern hat er dann gesagt, okay, jetzt wird dieses Home-Video-Ding immer mehr in, jetzt macht er einfach nur noch Filme bei sich daheim. Also man könnte ihn so eine Art Begründer seines Vlogs nennen oder des Vlogs. Und dieser Film ist jetzt die letzte Edition aus seinem Zeug, das ja irgendwann 2008 gedreht wurde. Und es passiert sehr viel darin. Es setzt erstmal ein mit einem Trip zum Cannes Film Festival. Es geht um den Tod seiner Katze. Es geht oft um das Wässern seiner Pflanze. Dann gibt es da wirklich absolut ikonische Shots, wie wenn er zum Beispiel so eine Actionfigur in den Sonnenaufgang stellt und das Ganze dann mythisch zu so einer Homer's Odyssey-Ding übernimmt. Also das ist jetzt schon bildgewaltiger als alles, was Christopher Nolan dann im Juli rausfeuern wird. Aber es ist auch natürlich ein Film, da es von einem so alten Mann ist, über die Sterblichkeit und über die Vergänglichkeit. Also es in diesem kurzen Diary, das wir sehen, passieren dann sehr viele sehr profunde Sachen. Es ist ein wahnsinnig schöner Film und auch ein Film über die Schönheit des Hotelzimmers, würde ich sagen. Also ein ganz, ganz toller Film. Und das andere Spätwerk, das kann ich auch kurz, war in Premiere Kiyoshi Kurosawas Kokurojo. Da geht es um so eine Detektivgeschichte in einem altertümlichen Samurai-Haus, in der es um der Zeit, wo es quasi um den Widerstand gegen das Ode-Regime geht, in der ein Samurai-Lord oder so ein alteingesessener Samurai-König quasi immer nach Verdächtigen oder nach Überläufern in seinen eigenen Reihen sucht. Und der Film ist wie so eine Detektivgeschichte, die oder mehrere Folgen von so einer Detektivgeschichte, alle in einen Film. Der Film hat eine bahnbrechende, wunderschöne Mise-en-Scène. Er ist aber nicht so einfach, weil der ist wirklich sehr kompliziert. Die Namen blickt man nicht so richtig durch. Ich habe den Film auch dezent übermüdet gesehen. Ich konnte der Handlung nicht wirklich folgen, kann ihn aber trotzdem sehr empfehlen, weil ich konnte meinen Blick nicht von diesem Editing und auch von der Art, wie es gefilmt, wie hier Szenen inszeniert werden, wenn zum Beispiel Figuren in den Horizont laufen und auf einmal cuttet es nur zu so einer Handbewegung. Dieser Film hat etwas total charmant Anachronistisches, wo ich sehr, sehr begeistert von war.
Ja, aber ich würde sagen, er ist schon auf eine gewisse Ebene auch sehr einfach, weil die Struktur ja...
Er ist sehr einfach genießbar, aber ich persönlich hatte Probleme, dem Plot so zu folgen.
Ja, genau. Wer jetzt genau welche Figur ist und so weiter und welche familiären Zwiste irgendwie die Figuren gegeneinander aufstacheln, das ist jetzt nicht immer klar. Das stimmt. Ich wollte auch noch erwähnen, ein anderer schon im gehobenen Alter ist ja Bruno Dumont.
Ja, definitiv.
Der hat hier Red Rocks. Hattest du die Chance, ihn zu sehen, Lieder?
Nee,
Okay. Ja, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie es gab ja immer mal wieder in den letzten Jahren Filme aus so einer Kinderperspektive. Man könnte an sowas denken wie The Florida Project, der ja damals hier auch in der Kansen lief. Und der hier hat aber nicht noch so eine politische Botschaft unbedingt oder großen Subtext, sondern das ist fast schon so eine Art Hangout-Film mit vielleicht 6-Jährigen, 7-Jährigen oder so. Wir sind hier in so einer Grenzregion zwischen Frankreich und Italien. Die wird auch einmal überquert während des Films. Und Bruno Dumont hat einfach ein unglaubliches Geschick dafür, Gesichter einzufangen. Wir haben diese Kindergesichter und man merkt, da ist manchmal fast schon sowas wie, und das hören viele Leute nicht gerne, aber es ist fast schon so ein kindliches Begehren, das hier manchmal aufkeimt, also unter den Kindern untereinander. Aber dann wird es wieder total verspielt und man ist hineingeworfen in irgendwelche Zwistereien zwischen verschiedenen Banden. Die eine Bande, die die andere Bande nicht spielen lassen will an diesem Teil des Steins, an diesem Teil der, nicht Klippe, aber on the shore, like am Ufer.
An der Küste.
Genau, an der Küste.
Es sind ja die titelgebenden Red Rocks, also die rote Küste dort.
Genau. Ich kann dazu gar nicht mehr so viel anderes sagen. Ich bin auch jetzt nicht vertraut mit Lil Cancan, dieser Bruno Dumont-Film, der, glaube ich, eher noch so ein eigenes Genre hatte.
Ja, das ist eher so eine Parodie auf so eine Twin Peaks Mystery-Serie. Also das ist ein bisschen was anderes.
Genau, hier ist es viel reduzierter, würde ich annehmen. Aber mich hätte es echt von Beginn an unterhalten. Und ich glaube, der Film ist jetzt auch nicht so lang.
Also ist 90 Minuten. Ja, das war einer der Highlights des ganzen Festivals auch für mich. Ich fand, das war, also Kinder in Filmen müssen so oft nur so als Platzhalter für Erwachsene dienen. Und dienen oft nur dazu, um so eine Infantilisierung Sicht als Bereicherung für eine erwachsene Perspektive zu sehen. Deswegen war es sehr schön, hier einfach mal Kinder beim Kindersein zuzusehen. Und ich fand auch gerade dieser Hauptjunge, der hat so, wie der einfach nicht stillsitzen kann, wie der sich immer irgendwie bewegen muss. Es macht total Spaß, dem zuzuschauen oder auch, wie sie dann immer an der Küste in ihren kleinen Mini-Autos rumgerufen. Also das ist ein ultraschöner Film, der, ich glaube, eine Weisheit hat, die fast den ganzen Wettbewerb übertroffen hat.
Okay, und ein letzter Film, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Forever Your Maternal Animal von Valentina Maurel. Der ist, glaube ich, in Ansatariga, ist aus Costa Rica. Hat jemand von euch den gesehen?
Nein. Ja, den habe ich vorab gesehen, da hatte ich einen Screener zu.
Hat dir der...
Ich fand ihn so durchwachsen. Also er hat mich jetzt nicht irgendwie beeindruckt und ist mir nicht im Gedächtnis geblieben. Ich fand ihn jetzt aber auch solide gespielt. Also ich würde die Regisseurin im Auge behalten, aber der Film selber hat mir jetzt nicht so viel gesagt.
Okay, mir ist ein bisschen mehr im Gedächtnis geblieben. Es geht hier um so eine junge Frau, die zurückkommt in ihre Heimat nach Costa Rica. Sie hat in Belgien studiert. Und der Film setzt eigentlich zu jenem Zeitpunkt ein, da ihre Mutter die Nachricht bekommt, dass eine ihrer früheren Lyrikbände neu verlegt wird. Und die Mutter versucht jetzt im Grunde, diesem Bild zu entsprechen und ganz wortwörtlich. Wir lernen die Mutter nämlich in dem Moment kennen, als sie gerade so einen Facelift hinter sich hat. Und der Film fängt diese ganzen Unsicherheiten der Charaktere sehr gut ein, ist sehr witzig geschrieben, also ich musste einige Male lachen, hat einfach ein sehr gutes Gespür auch für die Charaktere untereinander, für das Milieu, das dort beschrieben wird. Ich könnte noch weiter ausholen, aber wir haben ja noch den Hauptfilm für heute, über den wir sprechen wollen. Deshalb will ich das nur noch mal empfehlen, Valentina Maurels Forever Your Maternal Animal. Und ja, lass uns nicht weiter, without further ado, sagen sie im Englischen, lass uns zu
Valeska Griesebachs
Das geträumte Abenteuer.
Super, ja, Jakob, willst du uns einführen?
Ja, Das geträumte Abenteuer, das klingt erstmal so ein bisschen nach Angela Schanalek, so dass der traumhafte Pfad. So habe ich ihn vorhin auch verwechselt. Ist es aber nicht ganz, wobei ich sagen würde, dass man Valeska Griesebach, ähnlich wie Angela Schanalek, eine Regisseurin ist, die ihr Publikum nicht verarschen will. Also beziehungsweise die so eine Form von Naturalismus einbaut. Bei Angela Schanalek ist es eher so, dass diese Inszenierung, die sich immer sehr als offensiv gekünstelt ausweist. Hier, sie bezieht sich eher auf so eine Art von strengem Naturalismus. Im Sinne von, sie weiß wahnsinnig gut, wie eine Kamera einen anderen Ort einnehmen kann. Das hat sie zum letzten mit ihrem letzten Film Western, der hier in Austin Torregal lief, vor 10 Jahren, glaube ich.
Ja, ich glaube vor 9, ja.
Vor 9, 2018 hat sie das sehr, sehr gut bewiesen. Jetzt sind wir in Bulgarien und mit ihren Non-Actern werden wir eingeführt in die... Erstmal geht es um die Archäologie an diesem Ort und im Zentrum steht eine Frau namens Veska, die dort groß geworden ist, dann lange Zeit in Europa oder im restlichen Teil von Europa gelebt und studiert hat.
In Sofia, ja.
Genau, und dann später zurückgekehrt ist und jetzt quasi so eine Art Semi-Respekt-Person ist. Von den eher Jüngeren, wie zum Beispiel einer Tochter aus gutem Hause, die Tochter eines gewissen Ilya, der dann zu so einer Schlüsselfigur wird, wird sie sehr respektiert. Sie ist immer gern gesehen bei solchen sehr, sehr schönen Evening-Gatherings, wie man so schön sagt. Gleichzeitig aber begegnen ihr die Leute auch mit so einer Form von Verfremdung. Man hat immer das Gefühl, sie wird immer noch nicht so ganz akzeptiert, weil sie halt so lange diesem Land fremd geblieben wird. Und der Film nimmt dann quasi so, es ist schwer, du hast vorhin gemeint, Valeska Grisebach versteckt so das Narrativ so ein bisschen. Und es ist ein Film, der mich so hypnotisch in seinen Bann gezogen hat, dass ich mir diese Frage, worum geht es hier eigentlich, nie so wirklich gestellt hat. Aber wenn man jetzt fragt, worum geht es eigentlich? Nun, es geht um eine Frau, die sich selbst in dieser Welt verwirklichen will oder die quasi ihr eigenes Abenteuer dort erlebt, als jemand, die langsam aber sicher in so diese kriminelle Welt abtaucht und die versuchen will, so ein Mysterium, welches vielleicht gar keins ist, zu entziffern. So viel zum Plot, das ist zumindest das, was mir gerade einfällt.
Ja, ich möchte vielleicht dazu noch ergänzen, es geht auch zum Teil um die Gefühle und die Dinge, die man vergraben hat in sich selbst und auch die Erinnerungen. Und da ist die Archäologie auch eine Metapher, die jetzt vielleicht recht offensichtlich scheint, aber im Film auch nicht zu plakativ inszeniert wird. Und diese kleinen Details, wie man Archäologie in der Praxis eigentlich ausführt, das fand ich doch sehr interessant auch und sehr realistisch umgesetzt.
Ja, und wir haben eben auch dieses soziologische Abbild einer Gesellschaft, die zuweilen im Kopf immer noch in den 90ern verhaftet ist, weil es immer wieder darum geht, wie die Leute, die sind alle so im, ja, in ihren 40ern vielleicht, in ihren 50er Jahren und sie haben alle noch lebhaft den Fall der Berliner Mauer, den Fall des Sowjetregimes und so weiter, das haben sie noch stark einfach in ihrer Biografie verinnerlicht. Wir sind da auch in so einer Grenzregion zur Türkei und man merkt, dass es für die Leute dort von essentieller Bedeutung ist, weil es dort große Handelsbeziehungen gibt zwischen diesen Nationen, EU-Außengrenze und Türkei. Es gibt eben auch noch Seyd, das ist der andere Protagonist, wenn man so will, auch wenn er lange Zeit eben abtaucht. Und das ist so ein bisschen ein Clou, den Grisebach hier eingeht, weil dieser Seyd sieht sehr aus wie Meinhard aus Western. Und mit dem beginnt der Film und man denkt, okay, das wird jetzt vielleicht eine Art spirituelles Sequel oder so zu diesem Film. Aber dann wird das eben umgekehrt und dieser Film hat diese ganzen Konflikte, die irgendwie, die brodeln nicht mal. Also die sind nicht so, dass die Leute jetzt alle ihre Ressentiments mit sich herumtragen und das nur mal irgendwie rausschreien müssen oder so. So funktionieren ihre Charaktere einfach nicht. Die tragen das ganz gefasst irgendwie mit sich, ganz matter of fact, wie man so sagt. Und sie ist aber so gut darin, Drehbücher zu schreiben. Also das ist ja hier auch alles auf Bulgarisch. Und wir haben erstmal auch ein Drehbuch, das sie nicht allein geschrieben hat, sondern mit einer Co-Autorin. Mir ist gerade der Name leider entfallen. Lisa, ja, gut. Und die Art und Weise, wie dieses Drehbuch dann strukturiert ist, es geht immer um Tag und Nacht irgendwie. Weil am Tag sind wir an dieser Ausgrabungsstätte und in der Nacht ist sie auch so ein bisschen, sie fühlt sich ein bisschen in der Bringschuld, beziehungsweise sie fühlt sich ein bisschen diesem Seyd verpflichtet, dem sie am Anfang begegnet. Und sie setzt ein bisschen die krummen Geschäfte in die Tat um, die er gerade nicht ausüben kann, weil er einfach verschwindet. Und das Drehbuch belässt es einfach für eine gewisse Weise dabei. Und das gibt uns aber die Chance, diesen Ort wirklich noch besser kennenzulernen.
Ja, also ich habe viele Gedanken zu diesem Film. Die muss ich jetzt gerade kurz finden. Also ich finde, es ist schon irgendwie eine Art Sequel oder eine Ausweitung der Kampfzone. Nein, eine Ausweitung von dem Konzept von Western. Also im Sinne von, wir nehmen ein Genre und packen das auf eine, sagen wir mal, auf ein anderes Setting sozusagen. oder auf eine neue Form von Verwirklichung dieses Konzepts und können schauen, was bleibt fragmentarisch dann von diesem Genre übrig. Wenn ich diesen Film jetzt, ich finde, der Film hat tatsächlich sehr viele Elemente von so einem Noir-Film im Sinne von, es gibt sehr, sehr viele Hinweise, die immer gestreut sind auf Figuren, die dann plötzlich wieder auftauchen oder auf Gegenstände, die dann plötzlich wichtig werden. Dann gibt's ja auch so eine Art von unheilsamer Atmosphäre, weil immer wieder gesagt wird, wie viel Gewalt eigentlich in dieser Landschaft feststeckt oder dass quasi sie als Archäologin hat so einen sehr sterilen Blick auf diese Landschaft, weil gleichzeitig ist ihr auch bewusst, wie viel Blut hier zu finden ist eigentlich. Also sie verharmlost nie diesen Ort oder diese bulgarische Landschaft. Valeska Griesebach arbeitet ja, also ich weiß, Maren Ade hat den auch produziert, oder?
Genau.
Genau, ja. Maren Ade und sie arbeiten ja sehr stark miteinander zusammen. Und das ist so ein bisschen dieselbe europäischen Konflikt, den ein Film wie Toni Erdmann zum Beispiel von Maren Ade auch angesprochen hat. Und Toni Erdmann geht es ja um diese Firma, die versucht, in diesem auch bulgarischen Land versucht.
Rumänien, denke ich.
Also, da war es Rumänien. Ja. Ja, okay. Also aber auch diese selbsternannte Missionarsversion in diesem europäischen EU-Kontext oder eher dieser Irrglaube, dass die EU als solides Connective Tissue sozusagen jeden Bereich irgendwie mit irgendwann zu dem hingreifen wird. Und jemand wie Griesebach oder zeigt uns jetzt halt, dass dem nicht so ist. Und das hat auf der einen Seite etwas Utopisches, da kommt irgendwie dieses Abenteuerliche rein. Nicht utopisch vielleicht, aber einfach das Aufregende da dran. Im Sinne von, hier existiert noch eine Wildnis sozusagen abseits der Gesellschaft. Auf der anderen Seite natürlich ist es eine Wildnis, die wahnsinnig gefährlich ist und in der Menschen in sozial extrem prekären Situationen leben und wo auch irgendwie eigene Regeln geben. Es war ganz witzig, diesen Film direkt im Double Feature nach Red Rocks zu sehen, weil es ja in beiden Filmen so eine Szene gibt, in der so ein kleiner Junge im Auto dann einfach vorfährt, um jemanden zu imponieren oder zu einzuschüchtern. Nur in Red Rocks ist es halt so ein Spielzeugauto, so ein ausgebautes Bobbycar. Hier ist es halt wirklich ein Auto, in dem so ein Junge drin sitzt. Eine herrliche Szene und auch eine herrliche Figur.
Und vielleicht noch für den Hintergrund, Griesebach hat viele, viele Jahre jetzt dort verbracht, hat die Sprache gelernt und so weiter und man merkt es einfach, da steckt so viel drin. Ich war vorhin auch in Roundtable-Interviews und da hat die Hauptdarstellerin und auch ihre Übersetzerin betont, wie wirklich sich diese ganzen Szenen angefühlt haben an diesen Tischen bei Nacht und so weiter. Ja, Lida, wie ist es bei dir? Konntest du damit was anfangen?
Ja, ich fand den Film durchaus interessant, auch wenn er mich jetzt nicht so tief irgendwie berührt oder beeindruckt hat. Er hat halt auch eine große Langsamkeit und das schlägt bei mir halt schon sehr an am Ende dieses Festivals. Wenn ich den jetzt normaler in der PV gesehen hätte, ohne diese Erschöpfung nach dem ganzen Festival und diesen Film Overkill mit fast jeden Tag 4-5 Filmen, würde ich den vielleicht auch noch mehr Raum geben. Definitiv spielt auch Romantisierung und so Nostalgie eine große Rolle, nämlich zum einen, wie man aus europäisch vor allem sozialisierter Mensch bereit ist, andere Gegenden oder auch Armut, soziale Kämpfe, Marginalisierung zu romantisieren, aber auch die eigene Vergangenheit. Und manchmal hat man so das Gefühl, dass ihr Zögern in Bezug auf ihre zum Beispiel so im Raum stehende Beziehung mit ihrem früheren Geliebten auch daher rührt, dass sie diese Nostalgie und diese Romantisierung nicht durch was Reelles überdecken will. Sie will halt immer nur in diesem Zustand des Schwelgens verbleiben. Und ich finde auch der Titel, das geträumte Abenteuer, spielt so ein bisschen darauf an, auf eine Welt, die man sich vorstellt, die irgendwo was Physisches hat. Denn auch ein Traum ist ja irgendwo Realität. Und also Traum, ich meine, ein Traum ist etwas, was man träumt ja wirklich. Ein Traum ist nicht nur einfach eine Illusion, es passiert was im Gehirn, aber trotzdem ist es kein physischer, plastischer Zustand und dass sie das eben sich gerne erhalten möchte und der Film richtet das jetzt nicht, sondern beobachtet es halt mehr, ist generell ein sehr beobachtender Film.
Ja, ich glaube, da kann man auf jeden Fall zustimmen. Ich mochte auch, wie das alles so sehr understated ist, also wir haben irgendwie diese Mafia-Geschichte und wir haben da, wo man das vielleicht verorten würde, in so einem klassischen Drehbuch, haben wir auch das große Aufeinandertreffen der beiden Männer. So werden sie jedenfalls stilisiert. Aber dann gibt es eigentlich nur eine 5- oder 10-minütige Szene, wo sie miteinander reden und es passiert im Grunde nichts. Aber das, was sich da eben trotzdem darstellt, ist, wenn man genau zuhört und genau hinsieht, da passieren schon Dinge, nur nicht die, die wir aus Filmen dieser Art vielleicht erwarten würden in diesem Moment.
Ja, also ich muss sagen, dass in diesem wirklich quälenden Wettbewerb, wo es wirklich, ich habe ja vorhin geschaut, es gibt nur 4 bis 5 Filme aus diesem Wettbewerb, die ich wirklich empfehlen kann. 4, die ich sehr gut fand, einen, den ich okay fand.
Von 22.
Von 22. Und ich muss sagen, dass dieser sich wirklich wie ein Aufatmen, wie so eine Injektion von Leben in mein Filmherz angefühlt hat, weil ich endlich das Gefühl hatte, endlich wird mir so keine Story didaktisch aufobtruiert. Endlich gibt es mal einen Film, in dem ich sein will, in dem ich existieren kann. Endlich ist das Kino mal wieder so ein Gang, auch diese wunderschöne Fahrt immer durch die Nacht aus der Perspektive des Autos. Endlich ist der Gang ins Kino mal wieder so eine Reise ins Unbekannte oder mit irgendwie mit einer Welt, die sich einfach vor mir entblättert und wo ich mich einfach drin wohlfühlen oder nicht wohlfühlen, aber es ist ja jetzt kein Comfort-Film, es ist eine sehr ruppige Welt, aber ein Film, der mich komplett einlullt und begeistert hat.
Ja, also ich fand ihn auch ganz super, ist mein Favorit des Festivals. Dementsprechend war ich froh, dass das im Grunde der letzte Film war, weil ich den sogar ein zweites Mal hier gesehen habe. Ja, wollen wir es dabei belassen? Ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch groß spekulieren. Oder?
Doch, warum nicht? Also so ein bisschen. Okay. Also jetzt habe ich mir schon die Mühe gemacht.
Na klar, natürlich.
Nein, aber wie ihr seht, ich war jetzt nicht so gut. Die, die ein Kreuz haben, habe ich gedacht, eher nicht. Jetzt sehen wir aber Coward und das geträumte Abenteuer. Wurden eingeladen.
Ja, genau. Nur mal kurz für die ZuhörerInnen. Warum kannst du schon so ein bisschen voraussehen, wer hier wahrscheinlich Preise gewinnt?
Ja, und das ist ja immer so, dass inzwischen geleakt wird in Zeiten des Internets, wer zurück eingeladen wurde. Und spätestens bei der Übertragung sehen wir dann ja, der Grand Lumière Palace ist nicht so groß, da kann ich das ganze Team von allen 22 Competition-Filmen drin setzen, sieht man ja, wer wieder da ist. Also spätestens da ist klar, wer einen Preis gewinnen wird. Und das ist auch bis auf Coward, der ganz scheußlich war und der wirklich sehr schöne, das geträumte Abenteuer, waren bis jetzt hier alles Filme dabei, die ich auch irgendwie erwartet habe, also dass die hier wieder dabei sind. Wenn ich jetzt aus dieser Liste von 8 Filmen irgendwie schlau werden würde, also für mich wirkt so die offensichtlichste Wahl, dass der Swan Arlon den Darstellerpreis gewinnen wird für A Man of His Time. Das ist so die, glaube ich, wo ich am meisten irgendwie eine Einsicht dazu habe.
Ein Film, der uns allen sehr gut gefallen hat.
Ja. Ja, und seine Darstellung wurde auch überall gepriesen in den anderen Reviews.
Dann sehe ich das vielleicht so, dass man vielleicht das, die beiden Hauptdarstellerinnen aus All of a Sudden auszeichnen wird. Also das ist ja möglich, dass 2 Leute diesen Preis gewinnen wird. Fatherland bewirbt sich vielleicht, könnte sich auf Drehbuch und oder Regie bewerben. Das könnte im Raum stehen, weil der Film ja besonders wegen seiner Optik gelobt wird. Das geträumte Abenteuer trifft es aber auch zu und ich würde dem Film auch sehr gerne den Drehbuchpreis, wenn es jetzt nicht, ich würde ihm natürlich die Palme d'Or geben, aber ich würde ihm, wenn er ihn nicht kriegt, ihm sehr gerne mit dem Drehbuchpreis sehen, weil ich fand, das war ein sehr schlaues und sehr ausgeklügeltes Drehbuch.
Da könnte man sich auch einen Darstellerinnenpreis denken.
Das stimmt. Also das wäre auch ein sehr schöner Moment, mal wieder so eine Laiendarstellerin mit so einem Preis.
Genau, denn Cannes hat ja immer noch so einen binäre Darstellungspreis, das heißt, es gibt 2, einmal für Mann, einmal für Frau.
Dann aus sowas wie, also Fjord sehe ich ja sehr generell vorne für die Goldene Palme, weil er einfach der Film ist, der jetzt nicht zu out there ist und der einfach, über den man gut diskutieren hat und der auch sehr viele Dinge, über die wir andauernd im gesellschaftlichen Diskurs reden, ohne sie direkt beim Namen zu nennen, anregt. Also der Film ist nie zu explizit politisch, dass sich dann doch jemand daran stoßen könnte. Und er hat definitiv eine Handschrift und er hat auch noch internationale Stars. Also das ist ja irgendetwas, was alles für den Film spricht. Das war...
Ja. Und dann noch das eine, was ich zumindest mit meiner Meinung von Cannes sehr wichtig finde. Er hat eine subtil konservative Botschaft, die aber nicht so massiv ist, dass man sie nicht auch punktuell, wenn man wollte, anders interpretieren könnte. Und ich denke, das ist etwas, was Cannes sehr gerne mag. So eine konservative Tendenz, oder er wurde von vielen Stellen sehr konservativ interpretiert, aber die nicht so zwingend ist, dass jemand sagen kann, das ist ein Message-Movie.
Ja.
Könntest du nur für die ZuhörerInnen nochmal das explizieren? Also was wäre die konservative Botschaft deiner Meinung nach?
Also, dass eben die erzkonservativen in der Gesellschaft nämlich so evangelikale Christen ihre Kinder schlagen, diskriminiert werden von den Liberalen, dass die Liberalen genauso fies und diskriminatorisch sind wie die Konservativen, was nicht stimmt, was nicht heißt, dass Liberale perfekte Leute sind, aber das ist einfach nicht die Wahrheit, und dass eben so eine dezente Gewalt und so eine autoritäre Erziehung im Prinzip ja doch irgendwie in Ordnung wäre und nicht bedeuten würde, dass die Eltern ihre Kinder nicht lieben. Und das ist genau so eine konservative Botschaft.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen Angst vor den Reaktionen, wenn dieser Film dann Wide Release bekommt, weil es ist natürlich ein Bild, in dem sich sehr viele fundamentale Christen total suhlen. Also besonders in diesen Faith-Based Movies wird ja christlich oder Christentum wird ja immer als so, das sind die Außenseiter, die verfolgt werden oder so, wird das ja ganz oft hingestellt. Also ich habe große Angst, dass dieser Film dann instrumentalisiert wird von diesen Leuten.
Ja, wer das noch nicht gemacht hat, kann ja noch eine ausführlichere Diskussion zu dem Film nachhören aus einer früheren Episode. So, und jetzt Butter bei die Fische.
Also ganz kurz, es gibt hier noch Minotaur, La Bola Negra und Coward. Alles Filme, die wir wenig bis wirklich überhaupt nicht gefallen haben, wo ich mir keinen wirklichen Reim draus machen kann, was die gewinnen. Wahrscheinlich ist das Worst-Case-Szenario, dass wirklich La Bola Negra am Ende gewinnt oder so. Ich spreche es mal in die Realität, einfach damit so das weg ist und damit es hoffentlich gejinxt wird.
Weil wir noch nicht darüber gesprochen haben, wie fandest du den denn wieder?
Also der war mir zu schwülstig, viel zu lang, zu plakativ, zu repetitiv auch. Also das war so ein Film, der uns dreimal oder viermal oder manchmal auch zehnmal das Gleiche erzählt, auch wenn wir es längst kapiert haben. Und das halt immer in sehr aufdringlicher, plakativer Weise. Auch so ein Film, wo Charaktere ihre Gefühle immer aussprechen müssen. Und so ein Film, der einerseits super queer und gay sein will, aber sich nie wirklich traut, irgendwie dann das zu zeigen, sondern immer nur so auf so einer ganz verkrampften Weise so Männer sich beäugen und dann ist es so eine Mischung von biederbürgerlichem so Kunsthandwerkskino, was ich sehr, sehr prätentiös fand. Und dann irgendwann hat es mich dann wirklich nur noch genervt. Und gerade, weil dieser Film auch einfach, also dann auch so eine surreale Kunsthandwerklichkeit ansetzt am Ende besonders, die nichts anderes sein will, als zu zeigen, wie symbolistisch jemand sein kann, aber zugleich immer ganz platt bleibt.
Ja, ich will ganz kurz vielleicht noch ein paar Worte auch zu dem Film sagen. Wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Javier Ambrosi und Javier Calvo, von denen ist der La Bola Negra. Das ist so ein Film, der ja auf der einen Seite super queer sein will, aber der Begehren überhaupt nicht inszenieren kann. Man kann sich ja jetzt über sowas wie Coward aufregen und wie kitschig, schwulstig dieser Film von Lucas Dont war. Aber wenigstens gibt's da irgendeine Form von Begehren, auch wenn deren Inszenierung uns nicht gefällt. Hier in diesem Film ist Queerness einfach so eine Form von Identität, die im explizitesten zu so einer gegenseitigen Solidarität wird.
Ja, es wird fast schon politisiert auf so einem Sinne, wie es ist, mein, als ob man irgendwie so Kommunist oder Kapitalist
als ob
oder
man so Mitglied von oder so einem Mitglied von so einem Club ist oder so. Ungefähr so wird das hier inszeniert. Das ist ein Film, der sich selbst ankündigt wie so ein Jahrhundertereignis, der aber ein komplettes Windei ist in dem, was er aussagt. Ich fand diesen Film wirklich super didaktisch. Ein Film, der sich dein Publikum von der ersten bis zur letzten Sekunde für den größten Vollidioten hält und in dem dann Glenn Close Sachen sagt wie I don't care about facts, I don't care about people who make facts, und ein Film, der auch so grottenhässlich ist in seiner gestellten Fernsehästhetik. Und der Film fühlt sich auch so an, wie als ob man so ein Frankenstein-Monster aus so einer Miniserie ineinander geschnitten hätte. Also ich fand diesen Film ganz, ganz scheußlich und war mit so einer der Filme, die mich am allermeisten in diesem Wettbewerb genervt haben.
Ja, Glenn Close, das ist da wirklich fast schon so ein Lacher in dem Film, wo sie dann auf einmal so eine Rolle da spielt, die eigentlich völlig überflüssig ist und auch diese, in gewisser Weise, die Didaktik dieses Films auch personifiziert. Ja, aber auf so eine Weise, die sich nochmal selbst überhöht. Also das war schon fast Satire.
Nur kurz, also sie spielt eine Literaturwissenschaftlerin.
Genau, die sich auf Lorca, also Federico Garcia Lorca, der ja auch ermordet wurde, so hat so Theaterstücke gemacht, die wir
der
alle
spanische
kennen.
Der spanische Nationalpoet
genau,
eigentlich.
Genau, Bluthochzeit und so hat er gemacht. Dann geht es da um sein mysteriöses, so sagenumwobenes unvollendet, also soweit ich weiß, das ist ein unvollendetes Stück,
genau,
das gilt
Fragment,
als unvollendet,
ja.
Aber hier wird eben davon ausgegangen, dass einfach nur der vollendete Teil verloren gegangen sei und dann innerhalb der Handlung eben gefunden wird.
Eine Sache, die ich noch sagen will, dafür, dass dieser Film jetzt hochgehalten wird als so ein Flaggschiff der queeren Community zum Beispiel, ich halte dies für einen wirklich sehr, sehr fast schon anti-queeren Film in der Hinsicht, dass dieser Film glaubt, er hätte so das Rätsel der queeren History irgendwie gelöst. In dem Sinne, dass er jetzt mehrere Biografien einfach aneinander hängt und dann gibt es ja eine gegenwärtige, wo aber einfach nur gesagt wird, so, es wird nie zum Beispiel thematisiert, wie existiert Homophobie denn zum Beispiel heute oder im Jahr 2017, sondern es wird einfach nur gesagt, guck, wie deine queeren Vorfahren früher unterdrückt wurden, sei doch bitte dankbar für die Freiheit, die du heute hast.
Ja, und dann auch noch so als Anspielungen, die nicht explizit gesagt werden, aber implizit da sind. Zum einen, dass Queerness vererbbar wäre, was problematisch ist als Konzept. Und dann auch so ist die queere Community ja wirklich nur eine so Cis-Male-Community, was ja auch total reduktiv ist. Ja, es heißt ja nicht umsonst LGBTQIA+.
Ja, es ist sehr, es gibt so eine Stabilität vor, die es eigentlich nicht gibt, ja, was Gender betrifft, was
Ausdrucksformen betrifft, genau. Was Aussehen betrifft, was erotische Anziehung betrifft und so weiter. Also
ja, und dann irgendwie die große Reveal damit ausstellen, dass Lorca schwul war und dass das Geheimnis zu diesem verlorenen Fragment ist, fand ich dann auch ein bisschen.
Das ist super platt eben, aber auch und auf eine gewisse Weise auch hat es wieder was Diskriminatorisches, nämlich dass man bei queeren Menschen oder jemandem, der gay ist oder so, immer sagt, alles, was du gemacht hast, ist definiert durch diesen Aspekt, dass du queer bist. Als ob seine Stücke, da ging es um Gesellschaftsstrukturen, da ging es um Politik, da ging es um wahnsinnig viele Sachen. Und es ist jetzt nicht falsch, auch mal irgendwo vielleicht eine queere Interpretation anzusetzen, aber das war definitiv nicht der Hauptinhalt seines Schaffens. Das war ja bei anderen berühmten queeren Autoren und Autorinnen, also wie zum Beispiel Oscar Wilde, da ging es ja auch um ganz viele andere Sachen und bei fast jedem queeren Autor und Autorin, als nur darum, oh Mann, ich bin queer und ich stehe auf Typen. Also, what the fuck?
Ja, also ich muss sagen, ich war sehr, sehr schockiert angesichts dieses wirklich sehr loblichen Echos, das der Film besonders von der amerikanischen Presse bekommen hat, aus irgendeinem Grund. Der Film kam jetzt in dem internationalen Jury-Grid gar nicht mal so gut an. Also der Film hatte jetzt 2,1, das ist so im Mittelfeld. Ganz kurz noch dazu, Kore-eda war dann doch nicht der am schlechtesten bewertete. The Birthday Party hat ihn jetzt geschlagen mit einem 1,1 Durchschnitt.
Sieht man auch nicht alle Tage.
Genau.
Ja, wobei ich für The Birthday Party dann fast so eine Art Sympathie habe, weil er wenigstens ein bisschen räudig ist und nicht hier irgendwie versucht, so kunsthandwerklich daherzukommen, sondern einfach so ein bisschen hier in so eine Genre-Gangster-Kerbe schlägt mit voller Wucht. Und dann habe ich dafür irgendwie noch mehr Respekt als für sowas Stilisiertes.
Ja, okay, gut. Also La Bola Negra von uns, jetzt haben wir ja kurz über den geredet, ja. Von uns allen keine Empfehlung. Scheußlicher Film, bitte weg damit.
Aber wird trotzdem gleich einen Preis mit nach Hause nehmen.
Ja, wird ein Preis und wurde auch schon von Netflix gekauft.
Ja, also, ja, da passt er auch hin. Ne?
Da passt er perfekt hin. Ne?
Also kurz, jetzt habe ich eine sehr intensive Vorhersage gemacht. Vielleicht von euch noch irgendwie so eine Vermutung, wer mit einem Preis nach Hause geht oder welcher Preis an welchen Film geht, wenn ihr wollt.
Ich glaube wirklich, Fjord ist so der Konsensfilm. Also wenn ich mich auf einen einschießen sollte, dann wäre das wahrscheinlich Fjord. Aber andererseits denke ich mir, okay, Mungio hat schon mal gewonnen. Das soll jetzt nicht heißen, dass es da nicht möglich ist, aber...
Naja, aber es ist ja trotzdem möglich. Also es ist ja nicht so, es gibt ja viele Filmemacher, genau. Die zweimal gewonnen haben.
Viele FilmemacherInnen.
Ja, genau, Filmemacher. Ja. Wobei es gibt keine Frau, die zweimal gewonnen hat,
glaube ich. Das stimmt, du hast recht, ja. Viele Filmemacher. Und du, Lida?
Also ich denke auch, dass Fjord den Hauptpreis kriegen wird. Haben wir schon gesagt, Notre Salut, bester männlicher Darsteller, geträumtes Abenteuer, weibliche Hauptrolle, irgend sowas wie Drehbuch, da es ja keinen Kamerapreis gibt für Fatherland. Und ja, ich fand All of a Sudden, also der hat mich, umso mehr dieser Film zurücksinkt, umso mehr ärgert er mich. Also
Dankeschön.
Ich kann mir darum nicht vorstellen, was der kriegen könnte. Hoffentlich nichts für Regie. Ich würde mir tatsächlich mehr wünschen, dass dann vielleicht... Also auch wenn ich das geträumte Abenteuer persönlich nicht so begeisternd fand, hätte ich kein Problem damit, wenn Valeska Griesebach diesen Regiepreis bekommt, einfach weil sie interessante Sachen macht und weil hier in einem eher mittelmäßigen Gesamtwettbewerb einfach schon tausende Male Männer für mittelmäßige Filme oder Filme, die ich nicht so grandios fand, preisgekriegt haben. Und Gleichberechtigung heißt irgendwann auch, dass eine Frau für etwas, was mittelmäßig ist, genauso belohnt werden würde wie ein Mann für etwas Mittelmäßiges.
Ja, und ich finde, sie hat auch eine so interessante Biografie einfach, wenn man mal überlegt, hier ist ja auch immer dieser Market, der stattfindet parallel zum Festival und diese ganzen Kalküle, die dort herrschen in diesem ganzen Betrieb und dann hat man so eine Figur wie Griesebach, die einfach 7, 8 Jahre verschwindet, mehr oder weniger, zwischen Bulgarien und Deutschland lebt, die Sprache lernt und diesem einen Projekt widmet. Das ist einfach eine Anomalie hier in diesem ganzen Wettbewerb.
Absolut. Und ich habe es ja schon mehrfach bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt, ich finde interessant und kantig wichtiger als formell, konventionell und gut.
Genau. Ja.
Okay, also wir einigen uns alle irgendwie auf Fjord. Irgendwie
ja,
habe ich das Gefühl.
Fjord.
Also okay. Gut, dann... Ja, dann war das Festival.
Dann
jetzt
war das das Festival.
Also irgendwelche letzten Worte noch.
Ja, ich bin sehr viel gerannt bei diesem Festival. Nämlich 4 oder 5 Mal musste ich richtig krass rennen, um einen Film noch zu schaffen. Und ich habe es jedes Mal geschafft und möchte mir an dieser Stelle dafür gratulieren.
Ja, wir brauchen fürs nächste Jahr dann irgendeine kleine Prämie für dich. Also vielleicht irgendeine kleine Trophäe oder so.
Genau.
Der goldene Schuh oder so. Und Lida, vielleicht ein Interview, das du hier unbedingt highlighten möchtest?
Also ich habe relativ wenig Interviews geführt, aber im Nachhinein ist mir noch eine Sache aufgefallen zu dem Interview, das ich mit Julian Reichel geführt habe.
Das fand ich auch sehr hörenswert, ja.
Von der Casin, und nämlich, dass er hat diesen einen Satz gesagt, ja, also das Festival, also diese Unterrepräsentierung von Frauen und von Minderheit und so weiter, das spiegelt ja den Markt wider. Und genau diesen gleichen Satz, habe ich jetzt auch leider im Nachhinein festgestellt, hat Thierry Frémaux gesagt. Da hatte ich wirklich das Gefühl, das wird so geechoht. Also keine Ahnung, ob er das jetzt aus vollem Herzen gesagt hat oder einfach diese Ansicht teilt, aber es klang definitiv wie so eine Konsens, die so, das, als ob die sich beraten hätten alle und gesagt hätten, immer wenn das gefragt wird, gebt ihr eine Antwort, die etwa so lautet. Und
na nur, ich frage mich dann, sie werden ja nicht lügen, oder? Sie werden nicht jetzt sagen, okay, es haben sich nur 20% Frauen hier neuen Film gemeldet. Na, das wird ja keine
nicht,
Lüge
aber
sein,
interessant
oder?
Interessant war nur noch in diesem Kontext, nämlich was Alice Binocour, diese Regisseurin, die einen Preis bei der Casin bekam, gesagt hat. Ich habe sie auch im letzten Jahr, hatte sie Couture im Wettbewerb von San Sebastian, der dann auch im Kino anlief. Und ich habe sie immer so gefragt, ja, also du als Regisseurin, ist das deine Berufserfahrung, dass es so wenig Frauen gäbe? Und sie meinte, zumindest auf den Filmschulen sei 50-50 die Verteilung. Und dann fällt es mir sehr schwer zu glauben, dass all diese Frauen sich nur nicht mal trauen, einen Film einzureichen.
Vor allem, das hast du ja vorhin gesagt, es gab ja jetzt sowohl Ensemble Taréga als auch die Critics Week sind Preise, die, als auch der People's Choice Award von Directors Fortnite sind alles Filme, die an FilmemacherInnen gingen. Also die Filme waren ja da, aber sie waren nicht im Wettbewerb.
Genau, und ich möchte anmerken, es gibt ja, ich bin ja auf sehr, sehr vielen Festivals, Sundance, Berlinale, Venedig, Carlo Vivari, und die schaffen es ja auch. Also wenn es all diese Frauen überall, das ist ja ein internationales Festival, also wir haben einen Globus voller Frauen, die sogar ein bisschen mehr auf der Welt sind als Männer, nämlich 51%. Und all diese anderen Festivals würden es ja nicht schaffen, zumindest so eine 30% oder 40% Verteilung zu kriegen, wenn es hier überhaupt gar keine Frauen irgendwo gäbe.
Ja, das ist ein sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. Das fasst sehr viele Problematiken, die diese, von dieser Auswahl und von dieser Edition jetzt sehr ins Auge gestochen sind. Wir hoffen auf einen abwechslungsreicheren Wettbewerb nächstes Mal. Ich war zufrieden im Endeffekt mit den Nebensektionen. Wettbewerb muss sich verbessern. Wir schauen, wie es im nächsten Jahr läuft.
Bis dahin. Danke euch beiden.
Macht's gut. Tschüss.